sehr überraschend und durch das natürlich ein Schock. Also es hat uns da schon gerade ein bisschen durchgeschüttelt, das Ganze. Wir haben einen Haufen Fragen, wo man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Was kommen da für Behandlungen auf einem zu? Wie stehen wir noch da, die kommende Ernte durch? Falle ich jetzt gerade komplett aus oder was kommt jetzt? Es war nicht einfach gewesen.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Es gibt so viele Anlässe, wo man ein Glas Wein nimmt. Ein Geburtstag, ein Jubiläum, ein feines Essen. Hoffentlich natürlich im Mass, also nicht zu viel. Und hoffentlich auch einen guten Tropfen. Und da gibt es ein Schweizer Winzer-Ehepaar, das zu den Besten im Land gehört. Ich bin Martin Diener und ich rede mit Nadine Saxer und dem Stefan Giesel. Herzlich willkommen.
Danke
vielmals.
Wenn wir euer Palmaris anschauen, Nadine, unzählige Gold- und Silberauszeichnungen für deine Weine, Stefan Winzer des Jahres 2009 und auch jenste Top-Bewertungen. Wie ist das für euch, dass ihr zu den Besten im Land gehört?
Ja, ich schaue das relativ an. Das ist immer ein starkes Wort zu den Besten. Wer definiert das? Aber es ist natürlich eine gewisse Bestätigung für unser Tun, wenn das irgendwo anerkannt wird und bewertet wird.
Ja, es ist natürlich eine schöne Bestätigung, wenn man da und dort mal eine Auszeichnung bekommt für den Wein. Auch so ein bisschen ein Gradmesser, wo stimmen wir so ein bisschen im Vergleich mit anderen. Schöne Bestätigung für das tägliche Tun, nicht nur für uns zwei, jetzt auch für das ganze Team, das ja auch mitschafft.
Wie fest stolz bist du?
Ich weiss nicht, was der Stolz für eine Skala hat.
in der nach oben offenen Richtung Skala von 1 bis 10.
Ich glaube, ich bin schon sehr stolz. Ich bin einfach nicht der Typ, der mit dem gerade prahlen will. Ich finde, das sollen die anderen selber bewerten. Es ist sicher Genugtuung und es tut einem gut. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich will, gross aus dem Fenster posaunen.
Was ja spannend ist bei euch, ihr habt zwei eigene Rebberge, Nadine Zneftenbach und du, Stefan, zu Hallau. Zwei Rebberge, ein Ehepaar. Wie geht das?
Das geht sehr gut. Also ja, wir haben die zwei Weingüter von unseren Eltern dürfen übernehmen und führen das jetzt weiter. Es sind zwei Weingüter, wo wir aber eigentlich miteinander arbeiten. Also es ist eigentlich ein Miteinander. Also wir tun vieles miteinander besprechen, miteinander anpacken, obwohl es zwei verschiedene Linien sind, ja.
Wie ist es mit der Konkurrenz? Ich meine, ihr bespielt ja quasi jetzt den gleichen März, sage ich jetzt einmal. Ist das nicht ein Problem? Vielleicht auch so ein bisschen Konkurrenzdenken. Nervt es dich, wenn sie wieder mehr verkauft oder wenn sie wieder eine Auszeichnung mehr bekommt? Wie ist das mit dem Konkurrenzdenken?
Nein, ich glaube, das ist nicht da bei uns. Ich bin stolz, wenn sie mehr verkauft als ich. Und es hilft sicher, wenn wir das miteinander machen können. Ja, es ist ja so bei uns. Es tut nicht jeder sein Ding und kommt am Abend zurück und fragt, wie weit bist, sondern wir ja, dann die Ideen, Aufgaben teilen miteinander und auch hopfen miteinander und letztlich umsetzen zusammen.
Dein Weingut heisst Agne. Erklär uns das.
Genau, Agne ist ein Dialektbegriff für eigene. Das ist bei uns ein Synonym für eigenen Wein, also Eigenbau sozusagen. Genau, im Dialekt.
Sag noch etwas zu der Geschichte. Du bist ja in der dritten Generation Agne, wie ist das gelaufen?
Ja, weiter zurück weiß ich es nicht, aber mein Grossvater hat schon Reben und Wein gemacht oder angebaut. Nebst dem hat er aber eine allgemeine Landwirtschaft, Äpfel und hat ein paar Tiere gehabt. Das war hier so üblich gewesen. Mein Vater hat sich dann bereits konzentriert auf die Reben und wir haben das dürfen weiterführen.
Nadine, sag noch etwas zu deinem Weingut Zneftenbach. Wie ist das in die Familie gekommen und wie ist es zu dir gekommen?
Ja, ich bin die zweite Generation, das hat übernehmen von meinen Eltern. Meine Eltern haben gestartet mit Weinbau. Mein Vater hat ganz ursprünglich auch mal Bauer gelernt, war aber der Jüngste in der Familie und hat keine Aussichten auf den Hof und hat darum gefunden, das mit der Rebe wäre auch noch eine spannende Sache. Ja, so ist das dann entstanden. Und ja, ich habe das übernehmen in zweiter Generation.
Vielleicht mal grundsätzlich gefragt, wenn wir eine Flasche Wein aufmachen und ins Glas leeren und trinken, ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst, wie viel Arbeit, Blut, Schweiß und Tränen in so einem Glas, in so einer Flasche drinsteckt. Nehmt uns mal mit auf ein Jahr Weinberg-Rebbau.
Ja, das ist schon so, aber das ist auch verständlich. Wenn man nicht in dem Metier tätig ist, kann man nicht wissen, was alles dahinter steckt. Manchmal wird ich gefragt, ja, was machst du auch das ganze Jahr und so? Musst du ja dann erst im Herbst gehen Trauben lesen. Aber es ist schon so, also die Reben ist sehr intensiv, nach wie vor sehr viel Handarbeit, die man macht im Rebberg. Also die Reben muss gepflegt werden. Eigentlich vom Frühling an, wo sie anfängt zu wachsen, bis Trauben reif sind im Herbst. Und im Herbst fängt es dann erst so richtig an, dann bei der Ernte und im Keller. In der Vinifikation, also zum aus den Trauben das veredeln, sozusagen, im Keller, gutes Produkt herzustellen. Also da, ja, passieren sehr viele Arbeitsschritte, bis man dann wirklich den fertigen Wein können im Glas geniessen. Das ist schon so, ja.
Was ist für dich die Faszination Weinbau?
Ja, wir dürfen von einer Idee, die wir kreieren, im Kopf, das Produkt, das zuerst mal als Idee entsteht, über die Umsetzung, das Rebli pflanzen in den Boden rein und schauen, dass es dann auch wächst und stark und gross wird und gute Trauben gibt, bis hin zum die Trauben verarbeiten, selber daraus Wein machen und am Schluss auch den Leuten präsentieren und sie animieren, um das zu probieren. Und im besten Fall haben sie Freude daran. Und das ist, denke ich, schon erstens sehr vielfältig. Also da gibt's fast mehrere Berufe in dem Ahntenberuf drin, was auch spannend ist für uns. Ja, und auch sehr Genugtuung, wenn man am Schluss ein Produkt selber hergestellt hat, wo andere können sich daran erfreuen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, ihr arbeitet mit der Natur, ihr arbeitet von aussen und es hat auch sehr viel Unberechenbarkeit, das sage ich jetzt einmal, wo euch auch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Frost, Mehltau, Schädling, dann im Sommer die Hagelzüge. Wie geht ihr mit dem Druck um?
Ja, ist schon immer eine Herausforderung, genau. Also wenn man in der Natur arbeitet, dann ja, gibt es so die Naturlaune, eben, du hast es angetönt, Hagel, Frost. Ab und zu kommt mal wieder ein neuer Schädling, den man noch nicht kennt hat, der einen wieder herausfordert. Ja, da muss man irgendwie einfach flexibel bleiben und positiv führen schauen, wenn es eine Herausforderung gibt, die probieren, möglichst im Positiven zu meistern und nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und ja, im Elend versinken so quasi, sondern ja, mutig für sich schauen und weitergehen.
Ja, Sand ist auch das Emotionale, was Nadine anspricht, dass man natürlich enttäuscht wird, weil man hat ja sehr viel Herzblut investiert, wo manchmal ganz schnell zunichte geht. Und das andere ist auch, dass man, wenn dann mal etwas in die Hose geht, egal ob selbst verschuldet oder durch irgendwie einen Hagelzug oder einen Frost, dass man dann mit dem, was man noch hat, etwas Gutes daraus macht und auch hoffentlich kann überleben, weil es ist ja dann am Schluss unsere Existenz und wir werden eigentlich weitergehen. Und ja, da gibt es hier und da Herausforderungen.
Nehmt uns mal mit, wie es in eurem Herz und in eurem Kopf abgeht. Wir versetzen uns irgendeinen wunderbaren Septembertag, es ist 32 Grad den ganzen Tag, ihr hockt am Abend irgendwo unter einem Schirm mit einem kühlen Weisswein. Und dann zeigt das Meteoradar wirklich so dunkelblau, dass der bei euch vorbeikommt. Wie geht es euch dann?
Ja, wenn so Hagelgewitter oder einfach starke Sommergewitter vorhergesagt werden, ja, dann hat man es schon ein bisschen im Nacken. Also ich spüre einmal schon ein bisschen Unruhe und denke einmal, nein, das müsste jetzt nicht gerade noch sein. Ja, man ist schon unruhig, das ist schon so. Jetzt, ja, wenn es im September ist, gerade so zu der Erntezeit, dann könnte man noch eine Noternte machen eigentlich. Also wenn es dann das wird verschlagen, dann müsste man einfach das sehr schnell ernten. Wenn es früher noch zurück ist, dann kann man es natürlich nicht ernten. Wenn es noch nicht reif ist, kann man es nicht ernten. Dann geht es wirklich verloren und kaputt. Ja, und Hat es also auch schon gegeben, dass man dann am nächsten Tag oder so, wenn man das Ausmass sieht oder jemand läuft und einem dann ja auch Tränen runterlaufen. Ja, das gibt's. Ist schon vorgekommen.
Ja, ich glaube, da kann man wenig lernen, wenn man so viel in Rebberg, in die Arbeit am Rebstock investiert, dann glaube ich, dann geht einem das jedes Mal näher. Aber wenn man es vielleicht schon kennt, wenn es schon mehrere Hagelschläge über unseren Rebbergen gab, und das ist einfach, das tut weh, das ist ja so. Wir haben zum Glück an verschiedenen Orten Rebberge, und das hilft ein bisschen, um das Risiko zu verteilen, weil es selten über alle Flächen gleich viel Schaden anrichtet. So sind wir ein bisschen breiter aufgestellt, aber weh tut es einem jedes Mal.
Jetzt wollen wir eure Liebesgeschichte auch noch kennenlernen. Ihr habt euch im Önologiestudium kennen und lieben gelernt. Ja, wie ist da der Amor vorbeigekommen?
Nicht ganz am Anfang, eher so ein bisschen in den Endzügen. Am Anfang haben wir uns da schön aufs Studium konzentriert, natürlich, okay, wie man sollte. Gegen den Schluss ist dann da der Amor vorbeigekommen, das ist ja so. Ja, und wir haben den Weg gemeinsam eingeschlagen.
Aber ich muss jetzt gerade fragen, wie hat euer Umfeld reagiert? Oh, jetzt bringst du da wieder einen von der Konkurrenz heim, so ein bisschen der Feind in meinem Bett, oder wie hat das Umfeld reagiert?
Also ich mag mich an nichts Schlechtes erinnern, dass ich jetzt da vom Umfeld her Kritik oder große Augen neu in Erinnerung hätte. Ich glaube eh noch, wir sind von den Leuten, die um uns herum sind, nicht blöd angeschaut worden. Klar, wir haben das jeweilige Umfeld ja dann auch noch nicht so kennt, aber mindestens aus meiner Familie weiß ich nicht, dass da jemand etwas Kritisches zurückgebracht hat.
Ja, nein, ich denke es eher im Gegenteil. Also, es haben sich viele gefreut mit uns und ja, nein, da hat es gar kein Konkurrenzdenken gegeben.
Ja, ich glaube, es hat sogar eh noch auch dann so ein bisschen schalkartige Sprüche gegeben, oder? Weil das ja nicht gerade an der Tagesordnung ist, dass sich da zwei, die aus dem gleichen Business sind und die ein Weingut haben, treffen und wollen den Weg machen miteinander.
Also ihr habt vorher schon gesagt, dass ihr dann nicht den Erfolg verkundet. Aber es sind ja gleich Konkurrenten, oder nicht? Man will ja doch noch ein bisschen besser sein als der andere, nicht?
Nein, nur aus Spasseshalber machen wir manchmal Sprüche, wenn jetzt ich mal bei einer Weinprämierung besser abgeschnitten habe als er, dann ja, muss er es vielleicht hören, dass jetzt mein Wein jetzt vielleicht gleich noch ein bisschen besser war. Und umgekehrt, oder? Also mal ist es so, mal so, aber wirklich nur aus Spass. Also.
Ich würde dafür hier und da gefragt werden, wie ist denn besser? Deinen oder ihren?
Ja, das frage ich jetzt auch gerade. Ist deinen besser oder ihren?
Oder man muss vielleicht so sagen, die Frage, was ist denn der Unterschied überhaupt von ihrem Wein und von meinem Wein, weil wir ja miteinander unterwegs sind. Und dann sage ich meistens auch, mein ist einfach noch ein bisschen besser.
Aber eben, es ist ja nicht das gleiche Produkt. Es sind andere Trauben, andere Arten auch. Oder was ist das Geheimnis von euren Wein?
Ich glaube, wir versuchen einfach mit allem Wissen, das wir haben, möglichst ein gutes Produkt anzubringen. Und das fängt mit Fleiss im Rebberg an, bis hin zum Ausbau vom Wein. Auch nichts im Zufall überlassen. Wir haben eher die Idee, dass das, was wir wissen und können, das machen wir in hoffentlich bester Güte. Und das versuchen wir auch in einer gewissen Konstanz zu machen. Also nicht einfach mal einen Zufallstreffer herzubringen, sondern dass das auch so weitergeht auf dieser Qualitätsebene.
Ja, ich glaube, ja, einfach das Ziel vor Augen haben, das rausholen, was aus den Trauben möglich ist. So ein bisschen Stil ist bei den Weissen, so möglichst Frucht ins Glas holen, so die fruchtigen Komponenten, sehr aromatisch, ist so ein bisschen unser Stil, wo wir auch Parallelen haben, weil wir sie ja im Keller eigentlich nach dem gleichen Stil vinifizieren.
Euer Job ist nicht einfach 9 zu 5. Ihr könnt nicht am Morgen um 8 einstempeln und um 5 sicher heim. Ist das manchmal auch ein bisschen ein Frust, wenn ihr seht, wie andere viele in die Ferien gehen, in die Ferien können, in die Ferien wollen? Und ihr seid doch ein Grossteil einfach am Bügeln, einmal am Wochenende noch irgendetwas schauen. ihr arbeitet eigentlich richtig viel. Ist das nicht manchmal ein Frust?
Ich finde nicht. Es kommt darauf an, ob man gerne arbeitet. Und wenn man den Job hat, wie wir ihn kennen, der einfach sehr ein spannender Job ist und wir den sehr gerne machen, dann ist auch die Arbeit erfüllend. Und dann ist nicht immer der Gedanke, oh, wie lange muss ich noch, oh, der kann früher noch ein Wochenende und man lebt eigentlich nur von der Freizeit, sondern unseren Job finde ich so erfüllend, dass das Zeitmanagement dann vielleicht auch ein bisschen zweitrangiger wird. Oder das muss auch, weil sonst hat man dann wahrscheinlich längerfristig keine Freude mehr.
Aber die Haltung stirbt heute ja aus mit dem Schrei nach Work-Life-Balance, nicht?
Ja, stirbt schon ein bisschen aus. Das ist schon so, ja. Zeitgeist ist ein bisschen ein anderer. Und auch wir müssen schauen, dass wir uns ab und zu ein bisschen Freiheiten rausnehmen, mal abschalten können, mal Zeit verbringen können, ohne dass es jetzt um Reben und Wein geht. Ja, aber es ist schon nicht mehr so der Zeitgeist, dass man jetzt viel schafft und wenig Freizeit hat. Es ist eher umgekehrt. Ja.
Jetzt müssen wir noch euer Geheimnis verraten. Ihr habt gesagt, ihr könnt gut zusammenarbeiten. Ich kenne Ehepaar. Wenn sie das Kästchen zusammenschrauben müssen, dann haben sie schon Krach. Was ist das Geheimnis, um in einer Ehe gut zusammenzuarbeiten?
Ja, spannende Frage. Aber ich denke, es gibt ja jetzt bei uns so viele unterschiedliche Arbeiten und wir machen auch nicht immer das Gleiche. Also ich bin froh, wenn ich jetzt da nicht muss immer auf dem Traktor sitzen und Maschinenarbeiten machen. Da ist er viel besser in dem. Und da bin ich froh, wenn er das übernimmt. Ich bin dafür mehr auch an Büroarbeiten dran, wenn er einmal im Büro ist, sagt, oh nein, ich könnte nicht den ganzen Tag im Büro sein, dann wird es ihm dann kribbelig. Ja, wir tun uns schon ein bisschen aufteilen. Wir sind jetzt da nicht den ganzen Tag immer nur Hand in Hand am Arbeiten. Jeder hat ein bisschen seinen Bereich, der noch stark ist und noch gut kann.
Und es gibt nie Krach?
Also ich finde nicht viel. Ich finde...
Also du lachst, ich sehe es genau.
Ja, wir kennen den Anfang gut und es hilft auch. Und ich denke, es ist auch ein Vertrauensbasis da, wo eben, wie es Nadine gesagt hat, wenn man auch den anderen arbeiten lässt, dass man dann das auch macht und lässt und nicht überall dreinschwätzt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ähnliche Ideen, wie wir im Rebbau arbeiten und die jungen Weine zu vinifizieren. Da gehen unsere Einstellungen und Meinungen von unserer Arbeit nicht total auseinander und das hilft sicher. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ein Miteinander arbeiten unser privates Miteinander belastet.
Nein. Also wir sind wirklich nicht viel am Streiten. Das ist wirklich so. Wenn wir einmal sauer sind aufeinander, dann verstummen wir eher. Und dann ist es dann eher mal ruhig. Und nach ein paar Stunden ist es dann wieder gut.
In dieser Zeit trinken wir ein Glas Wein.
Aber ist nicht das Rezept für alles Wein? Zum Sorgen. Man sagt ja, komm, wir trinken eins, können nicht alle Sorgen schwimmen.
Nein, ich glaube, wenn wir ein Glas miteinander trinken, dann geniessen wir es. Und auch wenn wir weiter schwätzen über geschäftliche Themen, aber wir trinken auch ein Glas Wein, wo wir über private Themen schwätzen. Es ist für uns nie irgendwie etwas müssen abspülen. Ich denke, das ist ein falsches Verständnis.
Und dann trinkt ihr immer die eigenen Wein oder darf es einmal ein Fremden sein?
Ja, natürlich darf es etwas anderes sein. Ja, man kann nicht immer noch das eigene trinken, sonst ist der Horizont ein bisschen eng. Ja.
Eine Frage, wenn wir schon beim Weintrinken sind. Der Bäckerkonditor muss aufpassen, dass er nicht zu viel vom Kuchenteig schnabuliert, dass er ein bisschen zu viel auf die Waage bringt. Wie gefährlich ist es für euch, dass ihr viel um Alkohol herum seid?
Natürlich ist der Zugang näher, aber wir versuchen, das Sante vom anderen zu trennen. Also wenn wir unsere Weine, also unsere Jungweine zum Beispiel im Keller degustieren müssen, dann haben wir gelernt, um die dann auch ins Maul nehmen und wieder rausspucken, nachdem wir sie beurteilt haben, weil da muss man zum Teil 10, 20 Wein hintereinander probieren. Da wäre dann beim letzten Wein Beurteilung ja nicht mehr die gleiche. Das hilft uns dann selber nicht. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr leisten, weil wenn man nur immer blau am Arbeiten ist, dann wird die Qualität sicher nicht die beste. Aber das heisst nicht, dass man dann nachher oder zum Essen oder mal zum Apéro ein Wein nicht können geniessen. Wir versuchen das so ein bisschen auseinanderzuhalten.
Sind ihr Genussmenschen?
Ja, das würde ich schon so betiteln, ja. Genussmenschen, wir haben gerne ein gutes Essen, gerne ein gutes Glas Wein, haben gerne den Genuss in Gesellschaft mit Freunden, finde ich auch etwas Genussvolles, wenn man kann einen Abend lang am Tisch sitzen und Gespräche miteinander, ja.
Ich geniesse es auch, wenn der Wein uns Menschen verbindet. Ich tue gerne mit Menschen austauschen, aber ungern ohne Wein. Und ich finde, das ist ein schönes Element vom Wein. Das verbindet einzelne Menschen an einem kleinen Tisch, aber auch an einem grossen Fest. Und wenn Beziehungen können entstehen können oder Fröhlichkeit aufkommt, dann finde ich das etwas Gutes.
Ich muss jetzt noch auf den Schweizer Wein im Speziellen zu reden kommen. Ich mag mich erinnern, vor 20, 30 Jahren ist das nur eine trübe Pfütze, ein saurer Gürbs oder ein Ranzenspanner oder wie man dem immer gesagt hat, war einfach nichts Genüssliches, nichts Feines. Warum ist der Schweizer Wein heute so gut, wie er ist? Warum kann er international mitheben? Warum ist das so?
Ja, da hat sich einiges zu tun bei uns in der Weinbranche. Ja, das, was du ansprichst, ist sicher die Zeit gewesen, wo man noch nicht so auf Qualität gesetzt hat, oder? Man hat einfach alle die Trauben wachsen lassen, die gewachsen sind, möglichst viel hängen lassen. Dann hat es viel Menge gegeben, aber Qualität hat gelitten. Und das kann man natürlich heute nicht mehr. Also heute hat die Qualität sehr einen hohen Stellenwert. Also wir gehen im Sommer, wenn es viele Trauben hat, gehen wir durch und tun den Ertrag regulieren. Das heisst also, Trauben abschneiden, am Boden schneiden, obwohl es nicht krank wäre, einfach zugunsten von der Qualität. Dann haben wir mehr Extraktstoff, mehr Zucker, der in die verbleibenden Trauben gehen kann. Und das ist einmal das Grundlegende, oder? Dass wir sehr gute Trauben haben. Und auch im Keller hat man natürlich sehr viel mehr Erfahrung mittlerweile, bessere Ausbildung, man ist besser eingerichtet im Keller, hat mehr Möglichkeiten. Das sind so mehrere Schritte, wo man sich verbessert hat.
Hast du noch eine Ergänzung, warum das heute der Schweizer Wein besser ist?
Ja, weil wir den ganzen Spann noch nicht mehr trinken wollen. Aber da ist er getrunken worden. Aber der Gaumenanspruch von heute ist natürlich ganz an einem anderen Ort. Und das bereuen wir natürlich nicht. Wir trinken lieber ein Glas guten Wein, wieder eine Flasche von dem, was wir heute nicht mehr wollen.
Thema jetzt Etikette. Ich kenne Leute, die kaufen den Wein nur nach der Etikette. A, kennt ihr auch so Leute? B. Habt ihr eure Etiketten auf die Kundschaft ausgerichtet?
Ja, also ich finde es verständlich. Also wenn man sich jetzt nicht speziell gut auskennt, und es muss ja auch nicht jeder ein Weinkenner sein. Wir sind froh, wenn es viele Weingenüsser gibt, aber es muss ja nicht jeder ein Spezialist und ein Kenner sein. Und wenn man jetzt einfach im Ladengestell schneugt und schaut, ohne grosse Beratung, ja, dann ist das Erste eigentlich, was einem anspricht, die Etikette. Das finde ich völlig verständlich. Darum ist es natürlich eine Hilfe, wenn man direkt zum Winzer geht, zu der Winzerin, sich kann beraten lassen, auch kann probieren. Kann man Empfehlungen entgegennehmen, aber ja, wenn man einfach die Weine nur vor sich hat, dann ist das ein erster Blickfang. Das ist völlig verständlich. Und wir legen schon auch Wert auf ein schönes Outfit von der Flasche. Was einem dann aber gefällt, ist sehr individuell. Also, ich würde sagen, dass jetzt jedem meine Etikette gefallen muss, obwohl wir sehr viele Komplimente bekommen, aber es ist ja, Geschmäcker gehen auseinander.
Ja, ich glaube auch, das Auge trinkt mit. Obschon wir die Möglichkeit haben, um den Leuten auch unsere Produkte zu erklären und wie sie entstanden sind. Trotzdem finde ich es schön, wenn es sich auch nicht präsentiert. Es ist auch schön, wenn man so eine Flasche gern weiter verschenkt. Und wer will schon etwas verschenken, das irgendwie nur halb schön aussieht? Darum finde ich, es ist beides wichtig.
Und wenn ich schon mal zwei so Fachleute bei mir habe, ich beobachte viel, wenn ich mit Kollegen irgendwo im Restaurant bin, Geschäftsgespöndli oder so, und dann geht es darum, dass man im Restaurant den Wein probiert und nachher tun sie kompliziert und nochmal und hindern und führen und schauen und hören und laufen und ein riesen Trara, um den Wein zu probieren. Ist es nur ein Bluff, also ich tue, wie wenn ich es könnte, oder wie macht man es richtig?
Ja, im Restaurant, wenn man einen Wein zu probieren bekommt, geht es ja meistens darum, ist, in erster Linie hat er keinen Korkfehler. Das könnte ein Problem sein. Und dann das Glas schwenken, das hilft, dass das etwas mehr Aromen frei werden und daran schmücken und ein Schlückchen nehmen. Aber da allzu lange das Trari-Trara draus machen, ist schon nicht nötig.
Aber du beobachtest manchmal auch so überaffektierte Menschen, die zeigen, dass sie es eigentlich könnten, aber gleich irgendwie falsch machen.
Das sind aber nicht immer die besten Weinkunden. Ich glaube, man muss am Schluss können entscheiden, ob man den Wein gerne hat. Wenn man zu uns kommt, kann Wein probieren, dann hat man ja die Möglichkeit, um in unserem Sortiment die Wein zu degustieren. Und dann muss man eigentlich nur können sagen, der gefällt mir oder der andere vielleicht ein bisschen weniger. Und da muss man von mir aus gesehen überhaupt nicht ein riesen Laudatio haben und dieses und jedes, das langt.
Jetzt habe ich noch eine Frage in Sachen Druck wegen Qualität. Ich meine, Marco Odermatt seit Jahren gönnt er immer alles im Skifahren und das nächste Jahr erwartet alle wieder, dass er noch besser ist. Ihr habt so viele Auszeichnungen für eure Weine schon bekommen. Wie geht ihr mit dem Druck um und wie? Wie hebt man die Qualität?
Ja, es gibt schon einen gewissen Druck. Jetzt nicht einmal unbedingt, einfach, dass man jetzt wieder eine Auszeichnung gewinnt. Nicht einmal das. Aber es gibt so gewisse Weine, wo wir uns einen guten Namen gemacht haben, wo sehr beliebt sind. Und dann habe ich manchmal schon auch, bevor es dann in die Flasche geht, ein bisschen, der Bammel ist auch wirklich genug gut, weil er einfach sehr muss überzeugen und man will anknüpfen an dem, was war im Jahr vorher. Es gibt so Momente, ja, wo, aber ist vielleicht auch nötig, oder? Wenn es einem gleich wäre, wäre ja auch kein gutes Zeichen, oder?
Ja, solange der Druck einem anspornt und zu Positivem bewegt, dass man das Produkt noch verbessern will, dann denke ich, ist das wirklich etwas Gesundes. Wenn man dann merkt, es fällt einem schwer und es wird eher ein Leiden, dann glaube ich, ist ungesund. Aber ich schaue es jetzt auch nicht so an, weil die Bewertungen, die sind manchmal auch zu relativieren. Es gibt so viele gute Wein und es können ja nicht alle immer nur gewinnen. Also, dass man dort manchmal dann zuoberst landet, das braucht oft auch ein Quäntchen Glück. Von dort her setzen wir uns die Messlatte nicht unbedingt aufgrund von diesen Auszeichnungen.
Gehen wir zurück in Herbst 2024. Nadine, du bist routineuntersucht beim Frauenarzt, dann Diagnose Brustkrebs. Wie war das für dich?
Ja, natürlich sehr überraschend und durch das natürlich ein Schock. Also es hat uns da schon gerade ein bisschen durchgeschüttelt, das Ganze. Wir haben einen Haufen Fragen, man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Ja, wie geht es weiter? Ist es schon weit vorgeschritten? Das weiss ja alles am Anfang noch nicht. Was kommen da für Behandlungen auf einem zu? Wie stehen wir noch da, die kommende Ernte durch? Falle ich jetzt gerade komplett aus oder was kommt jetzt? Wie sagen wir es unseren Töchtern? Ja, es war nicht einfach gewesen.
Wie hast du das gehandelt?
Ja, ich glaube, am Anfang bin ich einfach in einen Modus hier gefallen, wo ich das gar nicht so richtig wahrnehmen konnte. Es wird der Boden unter den Füßen weggezogen und all diese Fragen, wo man keine Antwort darauf hat, wo auch noch nicht abgeklärt sind, warum und wieso, was passiert jetzt, wird sie wieder gesund oder nicht. Ja, das ist wie zu viel für den Moment. Und habe ich jetzt in dem Moment auch nicht können sauber einordnen und büscheln, das ist einfach eine Überforderung.
Wie haben die das auch miteinander als Paar dann angepackt?
Ja, er hat mich begleitet bei möglichst allen Terminen, wo es dann gegeben hat, oder? Es gibt da, ja, da kommt man da gerade in einen Ablauf rein. Also muss ja auch, oder? Also ein Termin nach dem anderen, der untersucht noch das, noch wird noch abgecheckt. Und da bin ich sehr froh gewesen, habe ich da nicht müssen allein an die Termine. Er hat mich begleitet. Ich denke, unser christlicher Glaube hat uns in dem ihnen auch durchgetragen, viel geholfen. Wir haben mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten können, ja, im Gebet zu Gott kommen und ihn einfach bitten, dass er uns da durchtreibt und mit uns kommt. Ja.
Wie hast du das dort erlebt, so eben auch das Miteinander?
Ja, meine Funktion bei all diesen Untersuchungen ist wirklich einfach im Unterstützen, im Mitgehen, im mentalen Begleiten gewesen. Ich denke aber auch diesen vielen Leuten, die hier arbeiten, auch das Vertrauen schenken, dass sie es gut machen. Und dass man das auch darf zulassen und die Ängste kann abbauen, dass die einfach einen super Job machen können und dass wir also super Leute haben, was nicht selbstverständlich ist.
Wir haben es gehört, es war gerade vor der Wümmet gewesen, eigentlich auch ein weiteres Highlight im Jahr von einer Winzerin, von einem Winzer. Und dann haben wir ja die Behandlung hinterher geschoben. Ist das nicht auch so ein bisschen ein Game gewesen? Also weißt du, wenn du die Bütze über deine Gesundheit stellst?
Zum Glück hat Nadine auf eine Behandlung angesprochen, wo das hemmt und wo dann die Operation nicht sehr zeitnah müssen sein. Das hat uns dann auch erlaubt, zuerst die Ernte zu machen und ich würde sagen, auch ein bisschen abgelenkt im Arbeiten, halt auch mit anderen Gedanken unterwegs sein und uns nicht nur um den Daumen trüllen.
Ja, nein, wenn es natürlich nötig gewesen wäre, ja, dann hätte man Gesundheit vorgestellt, natürlich. Ich habe aber gerade so eine gute medikamentöse Behandlung bekommen, wo es eben erlaubt hat, dass man nicht sofort jetzt gerade operieren muss. Und mir persönlich hat es eigentlich geholfen. Habe ich nicht gerade ins Spital, weil ich habe zuerst meine Gedanken ein bisschen ordnen und habe auch sehr Respekt gehabt vor dieser Operation. Ich bin froh, habe ich da noch ein paar Wochen Zeit gehabt, um mich da mental auch ein bisschen vorbereiten auf das, was dann kommt.
Darf ich fragen, wie geht es dir heute?
Gut, ich bin sehr dankbar, so wie es mir geht. Behandlungen haben angeschlagen, die Operation ist gut verlaufen. Es geht mir gut. Ich habe vielleicht noch nicht den gleichen Power wie vorher, aber ich bin eigentlich wieder voll im Alltag angekommen. Ich kann eigentlich alles wieder machen. Ich brauche vielleicht mehr Ruhezeiten zwischendurch. Ja, und hoffen und beten weiterhin, dass sie auch stabil bleiben. Wenn man so etwas hat, ist man natürlich ein bisschen ein grösserer Risikopatient, dass wieder etwas könnte sein. Ja, aber im Moment geht es mir sehr gut.
Wenn ihr jetzt so zurückschaut, was hat das Ereignis mit euch gemacht?
Ja, so ein Erlebnis zeigt einem einfach auf, dass die Zeit hier auf der Erde beschränkt ist. Ich war früher noch fertig, als man sich das so ausmalt. Oder? Jetzt, wir sind so im mittleren Alter, wo man sich jetzt noch nicht mit dem Gehen von dieser Welt beschäftigt. Und plötzlich wird das vor Augen geführt, dass das eben gleich schneller könnte passieren, als man sich das so vorstellt. Und ja, ich glaube, mir hat es so einen Impuls gegeben, um ein bisschen bewusster zu leben. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja. Nicht das Leben an dir vorbeiziehen lassen, allem hineinrennen, dauernd so beschäftigt zu sein, einfach auch bewusster zu leben.
Was hat es mit dir gemacht, so im Rückblick jetzt?
Wenn dann jemand an deiner Seite krank wird, wo du ja, nicht sicher kannst sein, geht das bis ins Alter weiter mit uns, bewegt das gleich unheimlich. Und ich habe das auch dürfen oder müssen verarbeiten mit dem, dass ich es einfach auch gut anlege.
Ihr habt den christlichen Glauben angesprochen. Ich meine, das erste Wunder, das Jesus in der Bibel gemacht hat, ist Wasser in Wein verwandelt. Da sind wir ja wirklich genau bei eurem Business, oder?
Ja, da finde ich wirklich eine sehr faszinierende Geschichte aus der Bibel. Also nur schon eben aus Wasser Wein. Und dann ist er scheinbar ja noch viel besser gewesen als der Wein, den es vorher gegeben hat an dieser Hochzeit. Ich hätte wahnsinnig gerne auch ein Schlückchen probiert von dem Wein. Hat mich sehr Wunder genommen, was das für ein Wein ist. Ja, ja fast sehr faszinierend für mich.
Also was ich ja lustig finde, ich bin ein Sohn von einem Schafzüchter und da sprechen mich Bibelstellen mit Schafen, sprechen mich immer extrem an. In dem Fall sprechen euch auch ganz einen Haufen Bibelstellen an, weil die Bibel ist ja voll mit Gleichnis vom Weinberg. Habt ihr da irgendeine so eine Lieblingsgeschichte?
Eine Lieblingsgeschichte glaube ich nicht, aber es fasziniert mich einfach zum Erkennen, dass das da schon eine Bedeutung hat. Dass da schon der Wein unter den Menschen und offenbar eben auch für Jesus die Wichtigkeit hat, dass die Leute dort weiterhin Gemeinschaft mit dem Wein können haben. Das hätte es ja vielleicht gar nicht gebraucht. Die sind ja, glaube ich, schon ein bisschen angeheitert gewesen. Vielleicht hätte auch können sagen, du, jetzt ist gut. Und über all die Jahrtausend hat das eine Bedeutung. Die Geschichte mit dem Reben und dem Wein oder auch das Bild, das Jesus braucht vom Rebstock. Also das fasziniert und das ist ja auch etwas unheimlich Spannendes, dass wir in so einem Business dürfen arbeiten, wo schon so eine lange Tradition, so ein Kulturgut mit sich bringt. Das birgt einen gewissen Respekt auch.
Du hast jetzt gerade so ein Kulturgut Wein angesprochen. Warum hat sich das über die Jahrtausende gehabt?
Ja, ich glaube, ohne den Wein geht es einfach nicht. Es ist wirklich ein Kulturgut. Also es prägt zum einen die Landschaft natürlich. Es gibt gewisse Gebiete, wo die grossen Rebberge gar nicht wegzudenken wären. Und dann... Ja, einfach das Kulturgut, der Wein selber, wo auch nicht wegzudenken wäre an geselligen Anlässen, an schönen Anlässen, Hochzeiten, kannst du ja nicht mit einem Glas Wasser anstoßen. Also, es gehört einfach dazu, ja, und hat sich zum Glück durchgesetzt von Jahrtausenden eigentlich bis heute.
Was ist heute die gesellschaftliche Stellung vom Wein? Wie beobachtest du das?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was heute manchmal ein bisschen vernachlässigt wird, dass eben der Wein vielleicht nur noch auf den Alkohol reduziert wird und darum gewisse Fragen entstehen und das Ganzheitliche, wie wir es jetzt angesprochen haben, vom Herzblut, vom Kulturgeist, von der Landschaftspflege, auch von dem Genussmoment, von dem Miteinander, also Wein, stürzt man sicher nicht am Morgen schnell runter wie einen Kaffee. Da nimmt man sich Zeit für andere Menschen oft. Da trinkt man ja meistens in Gesellschaft. Die ganzen Aspekte, die gehen hier und da verloren, wenn man nur auf den Alkohol fokussiert, wo es im Wein hat. Aber natürlich nur das Kleinste ist am Ganzen.
Was ich mich jetzt noch frage, kann man eigentlich noch neue Wein erfinden? Oder ist es dann einfach ein Cuvée, eine Assemblage, jetzt sind wir mal die zwei schnell probieren, jetzt nehmen wir noch dritte drei und vielleicht noch vierte? Oder wie ist die Zukunft vom Weinbusiness?
Ja, es gibt natürlich schon unzählige verschiedene Weine auf dem Markt, weltweit, das ist ja so. Aktuell ist man aber auch dran, zum laufend neue Rebsorten zu züchten, die auch weniger anfällig sind auf Krankheiten zum Beispiel. Also da entstehen auch neue Sorten, die man vielleicht jetzt gar noch nicht so kennt. Von dort her kann es schon neue Weine geben. Oder man kann im Keller hat man so eine Vielfalt an Techniken, wie man den Wein ausbaut, dass man mal etwas Neues könnte ausprobieren. Aber ja, es gibt schon sehr vieles. Also ganz neu erfinden kann man den Wein schon nicht.
Was habt ihr noch vor, beruflich?
Ja, weiterhin auf höchstem Qualitätsniveau Wein zu produzieren, wo den Leuten Freude macht. Ja, dass wir dort nicht lugeln und im besten Fall noch besser werden. So, dass es einfach dann auch ein Genuss für die Menschen kann darstellen
kann. Ja, ich kann dem eigentlich beipflichten, ja, um möglichst die Qualität vielleicht weiter ausfeilen, noch mehr verbessern und so können für viele Freude bereiten mit der Wein. So dann immer sehr gut auch die positiven Feedbacks, oder? Ich staune einmal, wie viele Leute sich bedanken für die Arbeit, wo wirklich Danke sagen für den guten Wein. Also, und das ist schon etwas, was einem dann auch wirklich sehr, sehr gut tut und sehr freut, ja, dass das auch geschätzt wird, ja.
Dann bedanke ich mich jetzt auch für eure Arbeit und auch für das Gespräch. Euch alles Gute. Danke vielmals.
Danke auch, ja.
Merci vielmals.
Und auch ein herzliches Merci an euch, die den Podcast bis jetzt gehört haben. Es ist wirklich sehr eindrücklich bei diesen zwei in den Rebbergen oder auch im Weinkeller. In der Sendung «Fenster zum Sonntagtag» sind wir zum Beispiel auch noch dabei beim Weinabfüllen. Richtig spannend. Gehen Sie schauen. Ihr findet den Link zu der Sendung in den Shownotes. Dort übrigens auch den Link zu der ganz grossen Welt von Podcasts von ERF Medien. Gehen Sie dort mal schnäuchen. Dann natürlich auch ein Merci, wenn ihr ERF Medien unterstützt. Wir leben nämlich von Spenden. In den Shownotes auch den Link, um uns einen Batzen zukommen lassen. Danke für alles, eine gebige Zeit und bis bald. Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.